Guten Abend, sehr verehrte Kolleginnen, Kollegen, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie haben noch überhaupt Muße, zuzuhören. Anna. Moden in der Architektur gab es zu allen Zeiten. Erstmal muss ich wissen, was muss ich denn hier machen? Ich muss hier drücken, oder? Ja. Moden in der Architektur gab es zu allen Zeiten. Ein Wechsel der architektonischen Form ging einher mit den verschiedenen gesellschaftlichen Bedürfnissen, politischen Repräsentationsbedürfnissen und bautechnologischem Fortschritt. Es gibt in Deutschland kaum ein Gebäude, in dem der Wandel der Zeiten stärker zum Ausdruck kommt als am Aachener Dom. Vom romanischen Oktogon über den gotischen Chor, die Barockkapelle bis hin zum Turm des 19. Jahrhunderts findet sich in diesem Bauwerk eine fast tausendjährige Geschichte der unterschiedlichsten Stile europäischer Baukultur. Und doch erscheint uns die Vielfalt dieses Solitärs prächtig und dies nicht nur in den inneren Raumkompositionen, sondern auch im äußeren Erscheinungsbild. Es stört uns nicht die scheinbar unangemessene Höhe des Chores im Anschluss an das Oktogon, nicht die manchmal abenteuerlichen Überschneidungen von Bauwerksteilen und Dächern und schon gar nicht die Unterschiedlichkeit der architektonischen Stile, die dem Lebensgefühl und den konstruktiven Fähigkeiten ihrer Zeit geschuldet sind. Aber warum empfinden wir dieses Konglomerat als architektonische Einheit? Die Antwort hierauf findet sich in den Begriffen Materialität, Proportion, Tektonik und Fassadenschmuck. Begriffe, die der Architektur in der Lehre an unseren Universitäten fremd geworden sind. Licht und Schatten, hervorgerufen durch die Gliederungen der einzelnen Fassadenteile, das scheinbar einheitliche Fassadenmaterial, die Bauwerksteile krönenden Dächer sowie die Proportionierung der einzelnen Fassaden und die einheitlich erscheinende Farbgebung des Bauwerkes lassen den Dom für den Betrachter zu einem Bauwerksensemble werden. Wollte man dieses Ensemble in unsere Zeit hinein ergänzen, man würde es vielleicht noch einem Peter Behrens, einem Hans Poelzig oder einem Paul Bonatz zutrauen. Die Architektur der Gegenwart aber hätte ihre Schwierigkeiten, mit dem Begriff Ensemble überhaupt etwas anzufangen. Im besten Falle würde man bei der entsprechenden Wahl eines Architekten den Neubau mit einem Steingebäude ersetzen, nicht aber ohne sich mit der rahmenlosen Glasfuge vom Bestand zu trennen. Der Denkmalpfleger würde es fordern, aber auch die unserer Generation eingebläute Haltung, dem Alten etwas entgegensetzen zu wollen. Ich sagte im besten Fall. Heutiger Architektur genügt die Glasfuge nicht mehr. Um Neues, Spektakuläres kreieren zu können, sind statt der Glasfuge auch Zerstörungen von Baudenkmälern in Mode gekommen. Und wie sich an den Beispielen der Verstümmelung des Stuttgarter Hauptbahnhofes von Paul Bonatz oder Martin Elsässers Großmarkthalle in Frankfurt nachweisen lässt, man ist im Umgang mit Bauwerken der Moderne in Architekturkreisen unbekümmerter geworden. Wollten wir die Stile der vergangenen baukulturellen Epochen als Moden bezeichnen, so lässt sich sagen, dass diese Moden Ordnungen unterlagen, Ordnungen der Proportion, der Farbe, der Tektonik und der Konstruktion. Und eben Und dies eben ist es, was die Bauwerke in unseren Städten als Ensemble, als städtisches Bauwerk erscheinen ließ. In diesen Ordnungen errichtete Bauwerke waren dem Auge vertraut. In ihrer Addition formten sie die Straßen und Plätze der europäischen Stadt, die ihrerseits zu Gesamtbauwerken wurden. In seinem Buch »Mittelalterliche Stadtbaukunst in der Toskana« überschreibt Wolfgang Braunfels ein Kapitel mit dem Titel »Die Stadt als Bauwerk« und weist nach, dass diese Städte in ihren Stadtstatuten detailliert regelten, wie an Straßen und Plätzen zu bauen sei. Es sind Gestaltungssatzungen, mit denen die Städte die noch heute von uns bewunderte Schönheit ihrer Straßen und Plätze entwickelten. Im Frankfurt am Main des 19. Jahrhunderts regelte eine solche Gestaltungssatzung über fast 80 Jahre die Errichtung von Neubauten in der Stadt. Die berühmte neoklassizistische Frankfurter Main-Silhouette, die hier im Bild vom aus Weimar heimkehrenden Goethe euphorisch gepriesen, entstand in dieser Zeit und überformte das Bild der mittelalterlichen Stadt. Schauen wir uns heute in unseren Städten um, so nehmen wir wahr, dass allerorts modische Skulpturen aus dem Boden schießen, deren selbstgefällige Formen den Gedanken des städtischen Ensembles ausschließen. Es sind Solitäre, wie hier in Graz, ohne jegliche Zwiesprache mit ihrer Umgebung, ohne jeglichen Bezug zum historisch gewachsenen städtischen Ensemble. Sie spiegeln den Narzissmus und den gnadenlosen Konkurrenzkampf unserer Zeit. Am Ende der Moderne ist diese Architektur ein der neuesten Architekturmode geschuldetes Look-at-me-Produkt, das mit den einfachsten Ordnungssystemen nichts mehr gemein hat. Ein Zufallsprodukt, das als Unfall in die Geschichte eingehen wird, jenen Manierismen gleich, wie sie am Ende wichtiger Epochen wahrzunehmen sind. Als Zufallsprodukt sind sie einem Autounfall vergleichbar. Wenn ein Designprojekt der Autoindustrie auf der Straße zu Schaden kommt, erregt dies Aufsehen. Die gewohnte Gestalt des Automobils wird deformiert und es entsteht ein neues Produkt, das dem Auge unbekannt ist und daher Aufmerksamkeit auf sich zieht. Die Form dieses Unfallproduktes ist dabei immer unterschiedlich. Das Produkt ist also ein Unikat, wie es in der Malerei oder in der Bildhauerei zu finden ist. Und es ist ein eher zufälliges Unikat, das dem jeweils unterschiedlichen Einwirken der Kräfte auf das Designprodukt entspricht. Je stärker die Kräfte, desto sichtbarer die Deformation, desto größer aber auch das Aufsehen, das mit dem Unikat erregt wird. Oder je zerfetzter der Korpus des Automobils ist, desto länger der Stau, der den Unfall verursacht. Die Länge des Staus kann also als Ausdruck des Ausmaßes der Deformation gewertet werden. Der Grad der Aufmerksamkeit entspricht der Neugier und Sensationslust, die das Unikat hervorruft. Ähnlich verhält sich dies beim Bauwerk. Je stärker das Ausmaß der Deformation, desto größer die Aufmerksamkeit, die dem Objekt zuteil wird. Diesem Grundsatz hat sich die Architektur mit Beginn der Moderne zu eigen gemacht. Um das Bauwerk zum Kunstwerk zu machen, ließ man zunächst alle Bestandteile des normalen Hauses, die sich als funktionale oder schmückende Elemente über Jahrhunderte entwickelt hatten, entfallen. Hello. Das Dach, die Gaube, der Schornstein, das Fenster, das Tor, der Erker waren in der Villa Savoye in Poissy nicht statthaft. Keines dieser Elemente durften erhalten bleiben, weil jedes in seiner funktionalen Form an das normale Haus erinnert hätte. Le Corbusier wollte das Haus als abstraktes Kunstwerk, als Skulptur unter dem Sonnenlicht. Und während wir dies als solitär im Park akzeptieren, ja zu lieben gelernt haben, müssen wir uns verdeutlichen, dass es als Kunstwerk für den Stadtraum untauglich ist. Nun mag der eine oder andere von Ihnen, meine sehr verehrten Kollegen und Kolleginnen, meine Ausführungen als Ausdruck der Rückwärtsgewandtheit betrachten. Vielleicht würde sich der eine oder andere von uns sogar glücklich schätzen, Urheber des Grazer Unfalls zu sein. Was aber bleibt, wenn das in Jahrhunderten entstandene Ensemble unserer europäischen Städte in den kommenden Jahrzehnten mit derart modischen Skulpturen weiter angefüllt wird? Die vielleicht noch wahrnehmbare Spannung, die sich im Widerstreit zwischen alt und neu heute erleben lässt, würde schlagartig entfallen. Das Ensemble der Stadt Graz aber wäre endgültig zerstört. Wenn wir uns aber bewusst werden, dass es vielleicht 5% unserer Zunft sind, die wie Le Corbusier und Mies van der Rohe oder andere befähigt sind, hinreißende Skulpturen zu errichten, was bleibt vom Stadtensemble im Gedanken, dass sie von den anderen 95% mit Gebäuden übersät werden? Beispiele für Missbildungen gibt es Land auf, Land ab. Statt es als Ensemble weiterzuentwickeln, zerstören wir das Bild der europäischen Stadt. Betrachten wir die Stadt aber als Lebensraum zukünftiger Generationen, so scheint es mir notwendig zu sein, dass wir das, was wir seit einigen Jahrzehnten als Fortschritt der Avantgarde benennen, überdenken und neu definieren. Den Fortschritt der Avantgarde neu zu definieren, bedeutet, die alten Qualitäten der europäischen Stadt zu erkennen, sie anzuerkennen und sie den heutigen gesellschaftlichen Bedürfnissen anzupassen. Die europäische Stadt ist ein seit Jahrhunderten bewährtes Gehäuse gesellschaftlichen Zusammenlebens und als solches ein kulturelles, ökonomisches und ökologisches Bollwerk in einer sich globalisierenden Welt. Wir benötigen eine Architektur, die sich mehr dem städtischen Ensemble denn der Selbstdarstellung widmet, die sich von scheinbar avantgardistischen, modischen Strömungen befreit und sich die Baugeschichte als Grundlage ihrer Ausformung zu eigen macht, ohne sich dabei stilistisch anzubiedern. In einer Zeit, in der die Tradition der Platzgestaltung, wie wir sie seit Jahrhunderten in Europa kennen, in Vergessenheit zu geraten droht, liegt es im Interesse des Gemeinwohls, die Idee der übergreifend einheitlichen Gestaltung in einer Stadt wieder aufzugreifen und die vorhandenen historischen Strukturen vor einer weiteren Zerstörung zu schützen. Und eben hier kommt der Architektur eine besondere Rolle zu. Nicht der architektonische Alleingang des Einzelhauses, schreiend und modisch ausgeformt, sondern die architektonische Gestalt, die sich dem Bild des städtischen Gesamtbauwerkes, des Platzes oder der Straße einfügt, schafft eine erkennbare Identität. In der Edition Suhrkamp 1986 herausgegebenen Buch Die Listen der Mode findet sich ein Absatz von Eduard Fuchs, kennt wohl jeder, den ich Ihnen nicht vorenthalten möchte und den ich mir im Anschluss erlaube, ins Architektonische zu übersetzen. Ich zitiere: Die passive Rolle im Geschlechtsleben zwingt die Frau, die Mode zu ihrem wichtigsten Werbemittel im Kampf um den Mann zu erheben, denn durch die Kleidung vermag sie die wirkungsvollsten Effekte zu erzielen. In der Übersetzung heißt dies: Die passive Rolle im Wirtschaftsleben zwingt den Architekten, die Mode zu seinem wichtigsten Werbemittel im Kampf um den Bauherrn zu erheben, denn durch die Bekleidung seines Bauwerks vermag er die wirkungsvollsten Effekte zu erzielen. Und ich zitiere weiter: Vieles kann die Frau durch Kleidung und sie könnte es auf die schönste und edelste Weise, sie könnte in allem und im Sinnlichen am leichtesten die schöne Linie finden. In der Übersetzung heißt es, vieles kann der Architekt mit seinem Bauwerk und er könnte es auf die schönste und edelste Weise, er könnte in allem und im Sinnlichen des Details am leichtesten die schöne Linie finden. Und ich zitiere weiter, in Wirklichkeit überwiegen aber die hässlichen Linien. Warum, fragt der Autor, nur die Antwort lautet, wie bei der Koketterie, nicht das Schöne, das Harmonische fällt auf, sondern das Groteske, das Aberwitzigste. Und auffallen muss jeder Einzelne, das diktiert ihnen die brutale Logik des Erfolgs. Es genügt nicht, schön zu sein. Man siegt nur selten, wenn man die Probleme in der Richtung des Schönen löst. Umso häufiger aber, wenn man sie auffällig zu machen versteht, wenn man hervorsticht aus der endlosen Reihe der Mitkonkurrenten. Auffallen tut man vor allem aber in der Kleidung. Und das Auffälligste ist das Neue, darum immer neu, das ist die Losung und die Mode folgt dieser Losung, indem sie jeden Tag ihre Formen ändert und es so ermöglicht, in immer neuen Kombinationen ihre Reize, ihren körperlichen, geistigen und materiellen Besitzstand zu demonstrieren, aller Welt aufs Hörbarste in Ohren zu schreien, das bin ich, das habe ich. Das Thema Mode in der Architektur ist von einer Aktualität und Präsenz, der wir uns noch nicht bewusst geworden sind. Um uns herum entstehen historisierende Bauten, wir aber frönen dem schrillen Bilbao-Effekt und werden uns dabei offenbar gar nicht bewusst, dass der gesellschaftliche Wille seit einigen Jahren ein anderer ist als der von unserer Zunft favorisierte. Wenn Gebäude wie die Dresdner Frauenkirche, die Frankfurter Stadtbibliothek oder andere für den städtebaulichen Rahmen einer Stadt wirksamen Gebäude wiedererstehen, so mag dies den Zerstörungen, die unsere Baukultur in den vergangenen Jahrzehnten zugefügt wurden, noch verständlich sein. Wenn es sich aber um politisch ernstzunehmende Forderungen aus der Bürgerschaft handelt, die Frankfurter Innenstadt beispielsweise historisch mit ihren mittelalterlichen Fachwerkhäusern wieder zu errichten, wenn die Dresdner Innenstadt mit kulissenartigen Fassaden für den Tourismus errichtet wird oder wenn das Braunschweiger Schloss als Kulisse für ein Einkaufscenter dient, dann haben wir als Architekten offenbar etwas falsch gemacht und es scheint mir dringend geboten zu reagieren, bevor uns das Steuer endgültig aus der Hand genommen wird. Wir müssen endlich wieder verstehen, dass wir als Architekten, Stadtplaner und Ingenieure einen gesellschaftlichen Auftrag zu erfüllen haben, einen Auftrag, unsere städtischen Räume zu gestalten und sie nicht dem Zufall von Einzelprodukten zu überlassen. Unterteilen wir die Stadt in Außenbezirke und sensible Bereiche. Mit den Außenbezirken bezeichnen wir die offenbar längst aufgegebenen Agglomerationen und Wucherungen an den Rändern der Stadt. Der sensible Bereich dagegen ist der Bereich der noch bestehenden alten Stadtkerne, deren Schönheit wir beschwören und versuchen, sie mit dem Stempel des Weltkulturerbes zu manifestieren. Sollte aber nicht jeder Ort, an dem wir als Architekten arbeiten, ein sensibler Ort sein, an dem es sich lohnt, zu leben und zu arbeiten? Seit 25 Jahren bemühen wir uns mittlerweile, jedem Ort seine Architektur zu geben, die natürlich auch nicht frei ist von Moden, die aber immer versucht, dem Ort seiner Geschichte und Kultur gerecht zu werden. bauen wir beispielsweise an einem Ort wie dem in der alten Brücke in Frankfurt am Main, deren Geschichte die Stadt bestimmt hat, ja, der die Stadt Frankfurt am Main hat entstehen lassen, so bemühen wir uns mit unseren Gebäuden an diese Geschichte zu erinnern, indem wir den Typus des mittelalterlichen Hauses übernehmen und ihn in und mit seinen Details in die Gegenwart rücken, die Verletzungen vergangener Jahrzehnte erhaltend, Materialien übernehmend, um ihn in das Stadtbild des Mainraums einzufügen und die Geschichte dieses Ortes zu festigen. Arbeiten wir an einem Ort wie dem Opernplatz der Stadt Frankfurt mit dem repräsentativsten Bauwerk des 19. Jahrhunderts, der alten Oper aus gelbem Sandstein, und den Verletzungen, die durch die Idee der aufgelockerten Stadt in den vergangenen Jahrzehnten entstanden sind, so bemühen wir uns, das Ensemble des Platzes in gelben Naturstein neu zu wiederherzustellen, den Platzraum neu zu ordnen, um ihn auf seiner westlichen Seite eine Raumbegrenzung zu geben, den Eingang des Hochhauses mit einer hohen Halle im städtischen Raum zu markieren, das Hochhaus an seinem Vorplatz großzügig mit der Stadt zu verbinden und den anschließenden Rothschildpark wiederherzustellen, um ihn mit einer 5000 Quadratmeter neuen Parkfläche an die Stadt anzubinden. Und wir bemühen uns, die Kleinteiligkeit der historischen Parzellenbebauung am Leipziger Alten Markt mit einer Neubebauung wiederherzustellen, um das gegenüberliegende Renaissance-Rathaus wieder zum Hauptbauwerk des Alten Marktes werden zu lassen. Und wir tun dies mit der Parzellierung der Fassade als einzigem Element, für das wir beauftragt waren. Und wir tun es auf der Grundlage der ursprünglichen Bebauung mit den Häusern Eckerleins Hof, dem Passagenhaus und einem Kaufhaus mit unterschiedlichen Dachformen, Dachneigungen, Gauben mit Putz-, Glas- und Natursteinfassaden, unterschiedlichen Traufen und Firsthöhen und den Deckungen der Dächer in Kupfer, Schiefer und Ziegelstein entlang der vorspringenden Grenzen der historischen Bebauung. Wenn wir beauftragt sind, ein Hochhaus der 60er Jahre seiner braunen Fassade zu entkleiden, so bemühen wir uns in Form, Material und Proportionen dem Baukörper seiner Zeit gerecht zu werden. Bauen wir hier im Rheingau neben dem Schloss Reichardshausen, so geben wir dem Bauwerk der European Business School in diesem Beispiel in seiner äußeren Gestalt entsprechend der Gestalt der Architektur des Rheingaus Putzfassaden, Schieferdächer, Gauben und dunkelgrün gestrichene Fensterläden, verstecken die Hörsäle im Keller und die Baumasse neben dem Schloss zu reduzieren und geben dem Inneren des Gebäudes die Anmutung unserer Zeit und verknüpfen das Bauwerk mit der Landschaft am Rhein. Bei allen Bauwerken ist uns die Sinnlichkeit der Details dabei von größter Bedeutung. Eine Sinnlichkeit, die Le Corbusier einmal als die Liebkosung des Materials mit dem Auge umschrieben hat. Unseren Studenten aber bemühen wir uns, am Institut für Stadtbaukunst die Grundlagen städtischer Architektur zu vermitteln, die wir nicht im Entwurf monischer Skulpturen, sondern in der Vermittlung der Grundlagen städtischer Architektur sehen. Jetzt habe ich einen falschen Knopf gedrückt. Ist auch egal, kommen lauter Modelle. Da, ganz hinten, noch weiter, noch weiter. Da, ja, da, ist egal. Grundlagen städtischer Architektur, die wir nicht in der Vermittlung, nein, die wir nicht im Entwurf modischer Skulpturen, sondern in der Vermittlung der Grundlagen städtischer Architektur sehen. Seit der Gründung des Institutes an der Technischen Universität Dortmund vor kaum einem Jahr haben sich uns in der inhaltlichen Arbeit nicht nur bereits über 60 deutsche Städte angeschlossen, wir verfügen nach 12 Monaten auch über die stattliche Summe von mehr als 500.000 Euro für unsere Forschung. Als ich mit meinem Kollegen Wolfgang Sonne im April letzten Jahres das Institut gründete, konnten wir diesen Zuspruch nicht erahnen. Es mag dem Umstand geschuldet sein, dass es in unseren Städten einen Bedarf an modefreier Architektur gibt. Dankeschön.